Landgrabbing, vorhin habe ich schon drüber gesprochen, ein Phänomen, große InvestorInnen kaufen Flächen in, also vor allem landwirtschaftliche Flächen auf als Investitionsobjekt. Ein Problem, das in globaler Perspektive schon lange bekannt ist oder einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. Landgrabbing ist aber auch in Deutschland ein Problem. Vor allem in Ostdeutschland kaufen große InvestorInnen landwirtschaftliche Flächen auf. Unter anderem die Aldi-Stiftung oder die Münchner Rück sind da Namen, die immer wieder fallen. Das führt zu steigenden Bodenpreisen. Also wie im Immobilienmarkt steigen die Preise natürlich bei größerer Nachfrage. Demgegenüber stehen aber die immer wieder diskutierten niedrigen Erzeugerpreise zum Beispiel. Da passt dann was nicht zusammen. Gegen diese Entwicklung, dass landwirtschaftliche Flächen Investitionsobjekt werden, dagegen wehren sich Landwirtinnen und landwirtschaftliche Interessensverbände. Ich bin jetzt mit Anne Neuber verbunden. Sie ist Geschäftsführerin der Landes-ABL in Sachsen-Anhalt und jetzt hier am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie nimmst du die Situation auf dem Bodenmarkt gerade wahr in Ostdeutschland, also Sachsen-Anhalt, aber auch Sachsen? Und Thüringen sind da ja relevant.
Ja, vielleicht noch mal eine Einordnung, dass ich Geschäftsführerin im Duo, aber für die ganzen mitteldeutschen Bundesländer, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bin. Und deswegen als Landesverband haben wir da auch alle drei Bundesländer immer im Blick. Die Situation ist also einfach sehr, sehr, sehr schwierig bis katastrophal. Und ja, und Zahlen gibt es nicht. Jetzt vielleicht als kurze Antwort.
Da würde mich interessieren, warum gibt es keine Zahlen?
Weil das Problem ist, also das ist so, dass es schon mal die Intention der Bundesrepublik Deutschland war, dass man den Bodenmarkt so reguliert, dass am Ende vor allen Dingen Landwirtinnen und Landwirte Land besitzen und das dann auch bewirtschaften. Da gibt es ein Gesetz, das heißt Grundstückverkehrsgesetz, ist aus den 60er Jahren der Bundesrepublik, gilt deswegen jetzt auch natürlich in Ostdeutschland. Und das reguliert den direkten Landverkauf sehr stark. Also wenn ich einen Hektar Land verkaufe, dann wird immer geguckt, ist der Käufer, die Käuferin eine Landwirtin oder nicht. Und im Zweifel hat Landwirtschaft immer Vorrang beim direkten Flächenverkauf. Und das, was wir jetzt immer so als Landgrabbing bezeichnen, und da will ich auch nochmal betonen, dass Landgrabbing ja was völlig Legales ist. Es bezeichnet ja nur die Aneignung von Land in größerem Maß durch Konzerne oder andere Akteure, aber es ist was völlig Legales. Und das Problem ist, dass diese großen Landkäufe hier in Ostdeutschland vor allen Dingen so stattfinden, dass ganze Betriebe gekauft werden. Also wenn ich den Landwirtschaftsbetrieb kaufe, ob ich den jetzt zu 10, 20, 25 oder 100% kaufe, dann besitze ich ja auch zu 10 oder 100% dessen Flächen. Und auch dessen Pachtland ist dann in meiner Kontrolle. Und dieser Flächentransfer innerhalb eines Betriebsverkaufs, der ist halt staatlicherseits völlig unreguliert. Und das heißt, dass er legal ist, aber er ist auch nicht anzeigepflichtig. Und deswegen gibt es keine Zahlen. Und deswegen gibt es auch keine große Übersicht darüber, was eigentlich auf dem Bodenmarkt in Ostdeutschland los ist. Weil man kann nicht einfach ins Grundbuch gucken und gucken, Agrargenossenschaft X gehört dieses Stück Land, weil man ja nicht weiß, ob Agrargenossenschaft X inzwischen eigentlich schon Teil der Lukas-Stiftung der Aldi-Erben ist. Das macht die große Unübersichtlichkeit aus.
Jetzt sind wir schon mitten in den Feinheiten der Regularien und wie Landgrabbing funktioniert oder der große Flächenkauf. Es klang ja schon an, eigentlich war auch vom Gesetz es intendiert, dass es nicht so möglich sein soll, dass quasi landwirtschaftsfremde InvestorInnen Flächen kaufen. Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Also was ist denn das Problem damit? Also wie wirkt sich das auf Landwirtschaft aus? Was führt dann zu einer angespannten Situation, wenn sich solche Akteure da einklinken und in dem Fall dann Betriebe kaufen und damit Zugriff auf die Flächen haben?
Ja, vielleicht betrachten wir da erstmal den Bodenmarkt als solches. Das bedeutet, für den Bodenmarkt in einem Bundesland, wenn da außerlandwirtschaftliche Akteure mitmischen, bedeutet es, dass man quasi als Landwirt in Konkurrenz zu sehr kapitalstarken Konzernen steht und dass eine hohe Nachfrage zu einem begrenzten Gut auch immer zu einer Preissteigerung führt. Und jetzt, ich habe hier mir nochmal kurz die Zahlen rausgesucht. Das ist ja vor allen Dingen seit der Weltfinanzkrise 2008 so, dass Boden als Anlageobjekt immer mehr in den Blick gerückt ist. Und da war es durchschnittlich so, 2007 kostete ein Hektar Ackerland, also Agrarland, kann auch Grünland sein, durchschnittlich 9.000 Euro. Und 2022 sind wir da durchschnittlich bei 31.000 Euro mit Spitzen bis zu 100.000 Euro pro Hektar. Und das sind Preise, die können Betriebe einfach nicht aufbringen. Also weil sie verdienen ihr Geld mit landwirtschaftlicher Arbeit. Und die Erzeugerpreise, du hast es vorhin schon angesprochen, die sind sehr gering. Das heißt, man kann von einem Hektar nicht so wahnsinnig viel runterholen. Und die Preise jetzt sind so stark gestiegen, dass man innerhalb einer Generation einen Kredit nicht mehr rückfinanzieren kann mit landwirtschaftlicher Arbeit für einen Hektar Land. Also man müsste sich für einen Landkauf als Landwirt oder Landwirtin, müsste man jetzt quasi schon auf irgendwie Fremdkapital zurückgreifen, weil so ein normaler Kredit, den kann man dann an seine Nachfolger mit weitergeben. Den wird man jetzt so schnell nicht mehr refinanzieren. Das ist natürlich eine ganz andere Situation für die kapitalstarken Konzerne, die das einfach können. Und die verdienen ihr Geld ja auch außerhalb der Landwirtschaft, da werden andere Preise gezahlt. Und allein das ist ja schon eine sehr, sehr unfaire Ausgangssituation, wenn aber dieses Land, was ja so begrenzt ist, die Grundlage für das Wirtschaften der Landwirte ist, ja.
Und jetzt könnte man ja auch sagen, also solange die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet werden, tun sie ja ihren Zweck. Was ist das für ein, also was hat das für eine Auswirkung für die Landwirtschaft auch, wenn da so Investoren aktiv werden?
Ja, vielleicht nochmal, also bevor ich auf den einzelnen Betrieb eingehe, vielleicht nochmal, was so ein bisschen um den Betrieb herum passiert. Also wenn wir jetzt quasi eine Agrargenossenschaft, die ja eh schon immer so zwischen 1.000 und 3.000 Hektar hat, so ein großer Betrieb, der wird jetzt verkauft an einen dieser Konzerne, dann kommt da plötzlich massives Kapital rein in den Betrieb. Das heißt, dass der sich auch ab dann total unterscheidet von den Betrieben um ihn herum. Und das heißt, wenn man jetzt da, also genau, da muss man vielleicht noch wissen, dass durchschnittlich nur 40% der Flächen eines Betriebes auch dem Betrieb gehören im Eigentum. Die anderen 60% sind dazu gepachtet. Das heißt, diese 60% gehören dann halt ganz vielen verschiedenen Privateigentümern, ne? Leuten, die vor 30 Jahren mal Landwirtschaft gemacht haben, dann sind sie ausgestiegen, haben den Betrieb verkauft, aber nicht die Flächen. Und die gehören, genau, also diese gehören immer noch diesen Familien und die verpachten die dann an die Landwirte. So. Und jetzt hat man quasi diesen großen Konzern, der plötzlich so viel Fremdkapital hat. Und der kann natürlich auch in der Konkurrenz mit den anderen Betrieben um das Pachtland ganz andere Preise bieten. Das heißt, dass nach und nach über die Jahre einfach dieser Betrieb wachsen wird, weil er das ganze Pachtland an sich reißt und die anderen Betriebe immer kleiner werden drumherum. Und das gefährdet dann deren Wirtschaftlichkeit irgendwann. Und das wiederum würde ganz am Schluss dazu führen, dass auch sie aufgeben oder sich dem großen Betrieb anschließen oder verkaufen an den. So, das nochmal so auf der regionalen Ebene. Und jetzt ganz konkret für den Betrieb, da ist es sehr unterschiedlich, was passiert. Was leider sehr oft passiert ist, dass schon eine gewisse Zentralisierung stattfindet, dass quasi, wenn ein Konzern hat mehrere Betriebe und möchte die eigentlich zentral verwalten, dass er diese Leitungsjobs von vor Ort wegzieht und eher nah an, also meistens nah zum Konzern sitzt, aber manchmal auch, also einfach auf jeden Fall zentralisiert und nicht mehr so nah am eigentlichen Betrieb und damit aber auch nicht mehr so nah an dem Ort, in dem der Betrieb eigentlich eingebettet ist. Und dann manchmal gibt es Fälle, da bleiben einfach die Angestellten so da, bloß dass halt ein paar Leitungsjobs von externen erledigt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass richtig der Betrieb zu einer Hülle verkommt. Also dass die Tierhaltung abgeschafft wird, nur noch Ackerbau betrieben wird und dann reicht es ja letztlich, wenn man da ab und zu mal im Jahr ein paar Traktoristen vorbeischickt, die dann irgendwie die Bodenbearbeitung, die Aussaat, die Ernte und vielleicht noch ein bisschen die Pflege, also manchmal auch Spritzen, erledigen. Genau, aber vor Ort ist dann einfach kein Ansprechpartner mehr. Das ist dann schlecht für den Ort. Das ist aber auch schlecht, wenn man irgendwie Landwirtschaft jetzt in Bezug auf den Klimawandel gestalten will. Man braucht irgendwie Hecken und Gehölze und man muss irgendwie gucken, wie man diesen Boden unter den Extrembedingungen fruchtbar halten will. Und wenn dann aber die Menschen, die diesen Boden bewirtschaften, einfach gar keinen Bezug haben und Boden kann ja so individuell sein, ne? Ein Hektar hier ist schon wieder ganz anders als 50 Meter weiter und dafür gibt es keinen Blick mehr. Also wenn das nur noch solche Höhlen sind, wo dann irgendwie Getreide für den Weltmarkt oder die Biogasanlage erzeugt wird, so dass es am rationalsten ist, würde ich mir schon sehr viel Gedanken machen, ob diese Böden dann unter Klimawandelbedingungen auch noch fruchtbar sind. Es gibt aber auch andere Fälle und das zeigt halt auch, dass wir keinen richtigen Überblick haben. Das sind jetzt alles Anekdoten, die ich erzähle von Leuten, die das halt berichten von vor Ort, was passiert ist. Aber dadurch, dass der Staat das ja auch überhaupt nicht erfasst, nicht im Blick hat, es keine Studien dazu gibt, kann man im Endeffekt auch nur solche Geschichten erzählen.
Aber in der Tendenz lässt sich quasi ablesen, dass es einmal da eine Konkurrenzdruck gibt, der kleinere Betriebe verdrängt und dass so große Betriebe lokal nicht verankert sind und deswegen auch nicht quasi sich auf die lokale Umwelt so einstellen und eher zu so einer Verödung führen. Jetzt hast du die Regulation gerade angesprochen. Es gibt, also ganz am Anfang haben wir ja schon über die Regulation aus den 60ern gesprochen, die eigentlich verhindern soll, dass landwirtschaftsfremde InvestorInnen da landwirtschaftliche Flächen kaufen. Und jetzt gibt es seit Jahren im Gespräch sogenannte Agrarstrukturgesetze, die das verhindern sollen, quasi an die aktuellen Bedingungen angepasst. Jetzt sind die seit Jahren im Gespräch. Ich glaube, schon seit 10 Jahren werden die gefordert und geplant und immer wieder dann gekippt. Und da würde mich interessieren, also warum ist es so schwer oder warum scheint es so schwer, solche Gesetze zu verabschieden, wo es doch erstmal augenscheinlich ist, dass es die braucht?
Ja, frage ich mich auch immer. Also strukturell gesehen ist es halt so, dass früher die Bodenmarktpolitik Bundessache war und jetzt ist sie Ländersache. Das heißt, es muss halt jedes Bundesland einzeln ein Agrarstrukturgesetz erlassen und die ganzen Probleme auf dem Bodenmarkt regeln. Also es ist ja nicht, das ist ja eins. Es gibt auch bei dem Grundstückverkehrsgesetz von 1960 noch viele Details, die man nochmal anpassen müsste auf heute. Aber ja, das große Ding ist tatsächlich, diese Investoren aus der Landwirtschaft rauszuhalten. Das ist schon das zentrale Ziel der Agrarstrukturgesetze. Genau, Ländersache. Das ist halt das eine, was es komplizierter macht. Dann mussten auch einfach neue Gesetze geschrieben werden. Es war wirklich lange nicht klar, wie reguliert man denn das jetzt? Weil man kann juristisch nicht unterscheiden zwischen einem schlechten und einem guten Investor. Oder wer ist denn überhaupt Landwirt? Also in dem Moment, wo all die Lukas-Stiftung ist das ja immer. Aber wenn diese Lukas-Stiftung der Aldi-Gruppe Flächen kauft, dann ist sie ja auch Landwirt. Also ein Betrieb kauft, dann ist sie auch Landwirt. So, das kann man dann einfach schwer regeln. Und dann ist es ja auch so, bei diesen Share-Deals, also diesen Aufkäufen von Landwirtschaftsbetrieben, berührt es ja nicht nur Flächen, sondern es berührt ja auch irgendwie das Unternehmensrecht und Wettbewerbsrecht. Und das ist ja dann wieder Bundes- und EU-Sache. So, also es war schon auch wirklich schwierig, diese Gesetze so zu formulieren, dass sie dieser komplexen Zuständigkeit überhaupt Rechnung tragen. So. Und daran haben die aber lange gearbeitet und das ist jetzt alles geschafft in den letzten Jahren. Ne? Also wir reden wirklich schon lange über Agrarstrukturgesetze, aber wir sind jetzt auf dem Stand, wo juristisch eigentlich klar ist, was zu tun ist und die Länder könnten alle, wirklich auch alle und die Westdeutschen auch ihre Hausaufgaben machen und jetzt diese Gesetze erlassen. Ja, und dann praktisch ist es aber immer sehr kompliziert, weil mittlerweile einfach schon massive Interessen da sind, das so zu lassen, wie es ist. Also da gibt es einfach eine starke Lobby, die Interesse daran hat, eben auch Geld zu erwirtschaften mit dem System, was jetzt so ist, wie es ist. Da gibt es Gegenwind.
Ja, dieser Gegenwind, von dem habe ich auch gelesen, als ich recherchiert habe für dieses Gespräch in Sachsen-Anhalt da und auch in anderen Bundesländern, in Sachsen und in Thüringen, da weiß ich es nicht, hat der Bauernverband sich gegen diese Gesetze ausgesprochen und dann in Sachsen-Anhalt vor ein paar Jahren zum Beispiel auch zum Scheitern des Gesetzes hat der Widerstand geführt. Da frage ich mich, also woher kommt dieser Widerstand, weil die meisten Bauern, die dort in dem Verband ja auch engagiert oder von diesem Verband vertreten werden, denen würde so ein Gesetz ja eher zugutekommen, weil sie gar nicht die Größe haben. Woher kommt dieser Widerstand?
Ja, das ist dann eine Frage der internen Organisation des Bauernverbandes, würde ich mal sagen. Also da gibt es halt eine Verbandsspitze und da gibt es die vielen Betriebe und wir haben zu allen Kontakt, also Bauernverbandsmitglieder auf Kreisebene, auf ja, die Landesebene sowieso. Die muss ja am Ende dann irgendwie zustimmen, die Verbandsspitze. Da kann ich leider nicht dazu, also kann ich jetzt auch nur raten und nur sagen, dass ich da komplett kein Verständnis für habe, dass der Bauernverband gerade erlaubt, dass dieses Landgrabbing so weitergeht und dass alle unsere Betriebe in Gefahr sind. Und zwar alle, also die kleinen, die großen, die ABL-Betriebe und die Bauernverbandsbetriebe. Und dann gibt es ja auch noch andere Akteure wie Familienbetriebe Land und Forst, Genossenschaftsverband, Landschaftsverbindung. Die vertreten auch die Landwirtschaft und lehnen in Sachsen zumindest auch den Entwurf zum Agrarstrukturgesetz momentan ab. Das kann man auch alles sehr gut nachlesen. Es gab eine Anhörung dazu am 18. Januar. Da gibt es ein langes Protokoll und da kann man sich die Position der einzelnen Verbände sehr genau anschauen und auch gucken, wie sinnvoll die Argumentation im Einzelnen ist oder auch nicht ist. Ich kann dazu nur sagen, dass im Bauernverband es halt so ist, dass Mitglieder mit größeren Betrieben mehr zahlen als Mitglieder mit kleinen Betrieben. Und daraus leite ich ab, dass es da ein kleines Problem gibt mit den großen Betrieben. Aber das ist nur meine Interpretation, was im Einzelnen dazu führt, dass sie gerade alles aufs Spiel setzen für die nächsten 30 Jahre, was wir jetzt noch an Betrieben schützen können, ist mir völlig unerklärlich.
Ich habe mich da auch gefragt, also auch, wenn man die Aussagen liest, auch von einem Vertreter von Landschaft Verbindung, die dann sagen, irgendwie bei so Betriebsübergaben, das ist eine emotionale Sache, da will man die Behörden nicht mit am Tisch haben. Da habe ich mich gefragt, ob das so, also ob es da um ideologische Gründe geht oder ob da wirkliche Interessen im Spiel sind.
Das ist ja jetzt sehr interpretiert und ich denke, da geht es um ganz viel. Also was man jetzt wirklich zugutehalten muss, ist vielleicht ein großer Vertrauensverlust in die Politik, generell in der landwirtschaftlichen Branche. Das würde ich jetzt auch nicht als ideologisch bezeichnen, das ist halt einfach so und das hat auch seine Gründe. Also es gibt viele Versprechungen, die nicht gehalten werden und wenn mal was gehalten wird, ist es aber mit so viel Bürokratie verbunden, dass es am Ende schon wieder ganz schön anstrengend ist, das überhaupt zu machen. Und die Welthandel, Wirtschaftsabkommen mit anderen Staaten, die hier auf die Preise drücken, einfach, dass es nicht dazu führt, dass die Erzeugerpreise deckend sind. Das kann man ja wirklich, also das ist einfach ein Versagen der Politik und da kann man als einzelner Betrieb und auch als Verband dann eben schon eine gewisse Skepsis entwickeln. Das würde ich jetzt mal so zugute halten. Ja, und alles andere ist mir irgendwie ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, wir haben eine Weile vermutet, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der sächsische Entwurf beispielsweise unter einem grün geführten Ministerium entwickelt wurde. Allerdings ist er halt auch eingebettet in eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Insofern gibt es da schon intern auch ein bisschen, also diese Regierung wird nur einen Entwurf vorlegen, dem alle drei Parteien so zustimmen können. Insofern würde ich das jetzt nicht sehr ideologisch auffassen. Und wir haben die Erfahrung in diesen ganzen Kämpfen um Agrarstrukturgesetze gemacht, dass eigentlich immer die größte Partei in einem Bundesland die meisten Schwierigkeiten hat, so einem Gesetz zuzustimmen und am meisten überzeugt werden muss. Und das kann immer eine andere sein. Also es ist mal die Linke, mal die CDU, mal die SPD. Es ist sogar in Baden-Württemberg sind sogar die Grünen am skeptischsten für diese Regulierung. Es ist einfach immer die größte Partei. Und da kann man ja dann nur vermuten, dass es da massive Interessen gibt, den Status quo so zu halten, wie er ist.
Den Status quo so halten, wie er ist. Jetzt würde mich zum Abschluss des Gesprächs noch interessieren. In Sachsen ist es gerade ganz aktuell, dieses Agrarstrukturgesetz. Was steht da an jetzt in den drei Bundesländern an Politik? Wo seht ihr da Möglichkeiten, so ein Agrarstrukturgesetz voranzutreiben, das ihr ja fordert?
Also ich vielleicht nochmal als Einordnung, dass es in Sachsen eben also es ist einfach so konkret, weil es schon die Anhörung gab und auch sehr, sehr viele Verbändebeteiligungen. Es sind aber auch in Brandenburg und in Thüringen derzeit vorliegende Entwürfe und in Thüringen wird es eine Anhörung geben zum Agrarstrukturgesetz. Also da passiert auch viel. Brandenburg hat schon ganz viele Gesprächsrunden gemacht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es jetzt im Landtag kommt oder nicht. Und Sachsen-Anhalt ist einfach der interessanteste Fall von allen, weil Onko Eigens, der Landwirtschaftsminister der CDU, hat vor einigen Jahren ja diese Initiative in Ostdeutschland das erste Mal vorangebracht für Agrarstrukturgesetze und heute sagt die CDU, dass sie eigentlich gar nicht zuständig sind, sondern der Bund. Da gibt es scheinbar innerhalb der CDU eine große Querele. Und ja, im Einzelnen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Sachsen guckt, ist es so, dass es einfach ein parlamentarisches Verfahren ist. So ganz formell müssen jetzt einfach die Parteien miteinander in dem Landwirtschaftsausschuss klären, ob sie dem Entwurf so zustimmen können oder nicht. Zeit haben sie noch bis Juni, weil im September sind Neuwahlen. Und dann, genau, und bis Juni kann man das Gesetz noch abstimmen und danach nicht. Und ich hoffe, dass das Parlament daran arbeitet.